Deutschlandfunk Kultur heute.
Das hier hören Schauspieler, Sängerinnen, Regisseure und all diejenigen, die ihre Kunst vor Publikum zeigen, nicht gerne. Pfiffe und Buhrufe, dem Publikum hat's da ganz offensichtlich nicht gefallen. Trotzdem gehört auch das dazu, Kunst kann und darf nicht immer allen gefallen, sonst wär's keine Kunst. Das jedenfalls sagt der Filmemacher Jan Bonny, Regisseur der neuen Netflix-Serie King of Stones. Ihn hören Sie gleich hier in Kultur heute in unserer Sommerreihe über die Kultur und ihr Publikum. Ich bin Enne Seidel, herzlich willkommen. Buhrufe gab es in dieser Woche auch bei den Bayreuther Festspielen. Dort feiert in diesen Tagen eine neue Inszenierung von Richard Wagners Ring des Nibelungen Premiere. Seit gut anderthalb Stunden wird in Bayreuth der dritte Teil des Opernzyklus aufgeführt, der Siegfried. Die ersten beiden Teile der Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz konnten das Publikum allerdings nicht so wirklich überzeugen. Die Reaktionen waren verhalten bis enttäuscht. Was uns zur Frage bringt, wie muss denn eine Wagner-Oper inszeniert sein, damit sie heute und auch in Zukunft funktioniert, damit sie Opernkritikerinnen und Kritiker, aber auch das breite Publikum anspricht. Diese Frage wurde gestern und heute auch in Bayreuth ausführlich diskutiert, und zwar im Rahmen eines Symposiums im Richard-Wagner-Museum. Unser Opernexperte Jörn-Florian Fuchs hat das für uns verfolgt und ich habe ihn zuerst mal um eine kleine Bestandsaufnahme gebeten. Wo steht denn die Wagner-Regie heute? Welche Trends gibt es da aktuell in den Inszenierungen?
Also überwiegend, das war so ein bisschen ein erstes Fazit bei diesem Symposium, ist es schon so, dass vieles sehr, sehr experimentell ist und man eben immer wieder doch versucht, gerade beim Ring des Nibelungen, das Rad neu zu erfinden. Also das ist nach wie vor die Idee, Kinder macht Neues, schafft Neues, diesen Spruch von Richard Wagner aufzunehmen und weiterzuführen, vor allen Dingen eben an den größeren Häusern. Da geht es also doch um elaborierte Regiehandschriften, die da gewollt sind.
Nun ist ja auch die diesjährige Neuproduktion des Rings relativ weit weg von Richard Wagners Original. Regisseur Valentin Schwarz will eine moderne Familiensaga erzählen, die so ein bisschen wie eine Netflix-Serie funktionieren soll. Wie war der Tenor auf dem Symposium? Ist das die Zukunft der Wagner-Regie?
Also es kam immer wieder durch bei den Teilnehmenden, auch bei dem Publikum, das dabei war, das eben die ersten zwei Ringteile erlebt hat, dass da eine ziemliche Entgeisterung herrschte. Und der Leiter der Villa Wahnfried des Museums, Sven Friedrich, hat in seinem Impulsreferat gesagt, dass er eigentlich drei Linien sieht für die Gegenwart, aber vor allen Dingen die Zukunft der Wagner-Regie. Das eine ist, dass man eben Semantik so auflöst, wie das jetzt bei Valentin Schwarz ist, also sprich die Sinnzusammenhänge wirklich nicht mehr ernst nimmt und sehr, sehr frei assoziiert. Eine andere Tendenz ist vielleicht eine Musealisierung, also eine Rückkehr, wirklich ein Opernmuseum zu bieten. Und das dritte wäre jetzt, und das ist ein neuer Aspekt, dass man auch an die Partitur rangeht und die dekonstruiert. Das heißt, dass es da vielleicht auch mal den einen oder anderen Eingriff gibt. Das wäre gleichsam die Spitze und das, was noch möglich wäre in Zukunft.
Und in welche dieser drei Richtungen wird es gehen? Gab es da Vermutungen? Hat man so ein bisschen in die Zukunft geschaut?
Es gab heftige Debatten, auch was sowas wie Werktreue und den Werkbegriff überhaupt betrifft. Da gab es also mehrfach flogen buchstäblich dann verbal die Fetzen. Da gibt es schon ein Lager, das eben findet, das Werk hat eine Aussage, es ist alles genau festgelegt, auch die Regieanweisungen sind zu befolgen, und andere sagen, nein, man soll sich mehr und mehr davon lösen. Sven Friedrich meinte auch, naja, es gibt die massiven Beiträge öffentlicher Hand in Bayreuth und das bedeutet, dass es da auch einen gewissen Avantgarde-Anspruch geben muss, also wirklich Neuland zu betreten. Das ist geradezu die Aufgabe von so einem Festival. Es gab dann einen Tenor auf dem Podium gerade eben, nämlich Klaus-Florian Vogt, der hier den Siegmund singt. Und da fand ich es faszinierend, dass da immer so durchklang, wie unzufrieden er doch mit dem ist, letztendlich, was hier auf der Bühne betrifft. Das wäre also eben dieser Punkt, das Auflösen von Sinnzusammenhängen. Mir schien, dass er nicht so genau weiß, was er tut und was er da soll und wie diese Konzeption ist. Und er hat auch, als Udo Bernbach, sein Gesprächspartner, sagte, auch er will mit dem Klaus-Florian Vogt so ein offenes Gespräch führen. Also er hätte kein Konzept für das Gespräch, sagte Klaus-Florian Vogt. Naja, das passt ja ideal zu dem Ganzen hier.
Okay. Jetzt sind ja Wagner-Opern nicht gerade bekannt dafür, ein junges Publikum anzuziehen. Ich weiß nicht so ganz genau, was das Durchschnittsalter auf dem grünen Hügel ist, aber vermutlich eben nicht sehr jung. Wenn man aber will, dass diese Opern auch in Zukunft noch ein Publikum finden, dann sollte man den Nachwuchs ja mitdenken. War auch das Thema auf diesem Symposium?
Ja, und da ging es in eine Richtung, dass es auch empirische Daten gibt, und zwar, dass die jungen Leute eher nämlich nicht so das wilde, verrückte, auch vielleicht Netflix-artige sehen wollen, sondern dass die eher die große Berührung haben wollen und fast eher in die Konventionalität hinein tendieren. Also Dekorativismus nennt das etwas Sven Friedrich. Das ist so eine Tendenz, die bei jungen Leuten erstaunlicherweise zu erleben ist. Eine Einigkeit, ein Fazit gab es am Ende, und das hat die Regisseurin Jasmin Solfagari nämlich dann ziemlich schön auf den Punkt gebracht, und das hören wir jetzt mal.
Ich finde das Handwerk ausschlaggebend. Wir brauchen uns nicht kloppen über Regiekonzeptionen, ob sie vom Mars sind oder ob sie Hausbacken sind, ob das eine altmodische Aufführung ist oder eine sich selbst für besonders innovativ haltende. Solange Sänger nicht wissen, was sie da singen, warum sie auch etwas tun, warum sie mit einer Aktion verknüpft werden, die unter Umständen mit der Musik, die dafür geschrieben ist, nichts zu tun hat, wenn sie diese Gründe nicht kennen oder die Umsetzung dessen nicht an die Hand kriegen, kann es eigentlich keine gute Aufführung werden.
Das also Jasmin Solfagari, da merkt man, es geht um Handwerk, und ohne Handwerk ist alles andere einfach nichts. Und das ist nicht nur in der Oper, das ist natürlich auch im Schauspiel und im Ballett so.
Jörn Florian Fuchs über ein Symposium im Richard-Wagner-Museum in Bayreuth. Es ging dort um die Zukunft der Wagner-Regie. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet, denn in diesem Moment sitzt der Kollege schon wieder im Bayreuther Festspielhaus und hört und sieht dort den dritten Teil des neuen Ring des Nibelungen, über den er dann morgen hier in Kultur heute berichten wird. Und falls das Premierenpublikum auch nach dem Siegfried nicht überzeugt sein sollte, dann kann Regisseur Valentin Schwarz ja immer noch Oscar Wilde zitieren. Der irische Schriftsteller soll nach einem Theaterbesuch mal gesagt haben, das Stück war ein großer Erfolg, nur das Publikum, das ist leider durchgefallen. Künstlerinnen und Künstler haben es eben nicht immer leicht mit ihrem Publikum, und in Kultur heute sprechen wir in diesem Sommer über diese ambivalente Beziehung zwischen denen, die die Kultur produzieren, und denjenigen, die die Kultur konsumieren. Heute habe ich darüber gesprochen mit dem Filmemacher Jan Bonny. Vor wenigen Wochen ist seine neue Serie King of Stonks bei Netflix erschienen. Für die gab es bisher viel Lob, aber auch die ein oder andere Kritik. Und ich habe Jan Bonny zuerst gefragt, wie er mit Letzterem umgeht, mit der Kritik. Ist für ihn da auch Humor die Lösung, so wie für Oscar Wilde?
Klar, ich glaube, Humor braucht man ja grundsätzlich, um durchs Leben hindurchzufinden, glaube ich. Um mit den diversen Konflikten und Problemen umzugehen, die einem so begegnen. Und zu den Konflikten und Problemen gehört manchmal auch die Kritik, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die natürlich auch unheimlich wichtig ist. Weil es ja gar nicht sein kann, dass irgendwie alle irgendwas gut finden, sondern ich glaube, dass ein Film oder jede künstlerische Arbeit, der erst ganz wird im Auge des Betrachters. Und ich glaube, da gibt es immer ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf. Und das ist ja dann wirklich unheimlich wichtig, dass die unterschiedlich ausfallen. Und das ist zum Teil manchmal auch wirklich wahnsinnig lustig, wenn man auseinandergenommen wird.
Und Sie haben gesagt, diese Kritik ist auch wichtig für Sie. Das heißt, Sie nehmen die dann auch ganz konkret auf und ändern vielleicht auch was an Ihrer Arbeitsweise beim nächsten Mal?
Naja, ich glaube, in allererster Linie muss man sowieso für sich arbeiten. In dem Sinne, dass man was macht, was einem selber gefällt. Wenn man da selbst nicht dran glaubt, wenn man nur für irgendein vages Publikum arbeitet, dann, glaube ich, bekommt das keine erzählerische Stärke. Dann ist es gar nicht interessant. Das Publikum will ja von mir eine neue Erzählung bekommen, eine neue Arbeit bekommen und hat, glaube ich, auch Lust, sich überraschen zu lassen. Das kann ja nur passieren, wenn ich was mache, was in allererster Linie ich selbst interessant finde und nicht versuche, auf ein Publikum zu schielen. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt auch nicht mutwillig vom Leib halten, das glaube ich auch nicht. Aber im Hinblick darauf, ob man Kritik wirklich annimmt, ja klar, also ich glaube, das macht man jetzt nicht irgendwie wie in der Schule, dass man sagt, naja, da hast du dich aber verrechnet und jetzt fängst du mal von vorne an, sondern Kritik ist ja im Teil wie ein Gespräch. Also mein Anteil im Gespräch ist dann ein Film oder eine andere künstlerische Arbeit, und die Antwort sozusagen kommt vom Publikum. Und so Gespräche führen einen automatisch woanders hin. Das heißt nicht unbedingt, dass man anders arbeitet, aber es führt vielleicht, verschiebt das Interesse vielleicht, es führt vielleicht zu neuen Ideen, es führt vielleicht zu einer neuen Aufmerksamkeit.
Hm. Wie viel wissen Sie denn über Ihr Publikum? Wissen Sie, wer Ihre Filme am Ende schaut?
Das ist ja ganz unterschiedlich. Also das kann man immer nur so vermuten und erahnen. Am ehesten weiß man es natürlich, wenn man bei einer Premiere im Kino sitzt und merkt, wie der Film, der auf der Leinwand läuft, wirklich durch die Zuschauer hindurch geht und da dann ja eben erst lebendig wird. Ne? Dann lernt man sein Publikum kennen, für einen kurzen Moment. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Situationen, wie jetzt hier bei der Serie, wo das natürlich, sag ich mal, in den Äther geht. Ne? Und man weiß nicht genau, wer, wo, an welcher Stelle das aus dem Äther wieder rausfischt. Und natürlich ist sein Publikum dann bei Netflix unheimlich divers und breit und jeder sucht sich da sein Programm. Auf der anderen Seite habe ich auch Arbeiten gemacht, die dann im Theater stattfinden, wo das Publikum natürlich schon deutlich homogener ist, ne? Wo man natürlich irgendwie schon spürt, jetzt sind hier nur ein paar wenige und ich kann denen fast allen die Hand geben, im Gegensatz zu dann zu einer Ausstrahlung, sozusagen über einen Streamer oder im Fernsehen, wo so eine Arbeit ja dann irgendwie 10, 20, 30 Millionen Leuten geben kann.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie arbeiten für sehr verschiedene Zielgruppen. Sie drehen Filme fürs Fernsehen, machen aber auch Kinofilme und eben auch experimentellere Filme, die eher so ein bisschen in Richtung bildende Kunst gehen, würde ich sagen. Inwiefern verändert sich Ihre Arbeit je nach Zielpublikum?
Ich versuche, wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, gar nicht so sehr darüber nachzudenken, an welches Publikum ich mich da gerade wende, sondern eher meinem eigenen Interesse zu folgen. Und ich glaube, dass meine Arbeiten fürs Kino, für Netflix, wie eben für eine Ausstellung im Museumsraum, ich glaube, dass sie sich sehr ähnlich sind. Ich glaube, dass sie mit ähnlichen Energien arbeiten, mit ähnlichen Figuren, mit zum Teil auch arbeite ich da auch mit eben den gleichen Teams, den gleichen Schauspielern. Da gibt es große Ähnlichkeiten. Das Spannende ist eben da, dass jeweils ganz andere Arten von Publikum diese Arbeit dann sehen und im Auge des Betrachters entsteht dann vielleicht die größere Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeiten, weil sich dann eben erst die Arbeit zum Ganzen formt. Und da ist natürlich dann der Ort und das Publikum in einem Museum vielleicht oder höchstwahrscheinlich ein anderes als eben das auf Netflix oder auch das ein Kino, was sich ganz gezielt für eine bestimmte Art von Film entschieden hat.
Sie haben ja zum Beispiel auch Tatortfilme gedreht, die ein sehr großes und breites Publikum erreichen. Arbeiten Sie da vorsichtiger oder ich nenne es vielleicht konventioneller, als wenn Sie jetzt für ein kleines Kunstpublikum drehen, das Experimente gewöhnt ist?
Wahrscheinlich nicht. Das ist ja dann auch gerade das Lustige dann daran. Also das gibt ja an den Tatorten, glaube ich, regelmäßig eigentlich immer genauso viel Zuspruch wie Ärger. weil ich es aber auch so reizvoll finde, dann auch einem großen Publikum mit Figuren in der Bildsprache irgendwie auf die Pelle zu rücken, die vielleicht ein bisschen harmloseren Wellengang erwarten in dem Moment. Wenn ich das mal mache, wenn ich mal einen Tatort mache, dann nehme ich den total ernst. Dann will ich, dass der als Film so gut ist, wie es geht, als Film ernst zu nehmen ist. Und da habe ich dann nicht vor, das Publikum zu schonen. Das kannst du auch alle paar Wochen mal aushalten. Ich habe auch nichts gegen die anderen Sachen, die dann da laufen. Aber ich finde, wenn ich mich dann mal da dran mache, dann will ich schon so machen, wie ich das als Film gut finde. Und im Zweifelsfall ist das halt, hat das die gleiche Ernsthaftigkeit wie eine Arbeit für den musealen Raum, wo vielleicht ein Publikum damit eher rechnet.
Ihre Netflix-Serie King of Stonks ist eine Satire auf die Finanzwelt. Hatten Sie da während der Dreharbeiten Angst, dass das Publikum am Ende nicht lacht?
Das ist eine interessante Frage. Ja, wenn man eine Komödie macht oder eine Satire ist es, glaube ich, eher, dann sollte das Publikum das schon lustig finden.
wäre gut.
das wäre gut. Genauso wie wenn man natürlich einen Thriller macht, dann möchte man, dass das Publikum dem natürlich irgendwie auf der Sitzkante folgt. Ne? Ja, klar. Aber das merkt man schon beim Drehen. Also man merkt, ich glaube, auch da ist man wieder bei diesem, macht man es in erster Linie aus der eigenen Lust oder primär für die anderen. Man muss es aus der eigenen Lust rausmachen. Und dann spürt man beim Drehen auch, ob das aufgeht oder nicht. Man spürt, ob eine Energie entsteht. Man spürt, ob es eine Komik bekommt. Das merkt man ja beim Drehen. Also wenn man ehrlich ist und wenn man einigermaßen aufmerksam ist, registriert man das natürlich sofort.
Aber heißt das, dass Sie dann auch Ihren eigenen Humor sozusagen als Maßstab nehmen? Weil Humor ist ja eine knifflige Sache. Nicht alle lachen über dasselbe.
Naja, das muss man. Also ich glaube, das muss man. Man muss dieses Angebot machen und diesem Angebot kann man dann folgen oder nicht. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist in der Kunst, glaube ich im Allgemeinen, dass man eine lebendige, eine irrationale, eine möglichst kraftvolle Arbeit macht, die nicht darauf schielt, allen zu gefallen. Wenn sie zufälligerweise am Ende, was ja sowieso unmöglich ist, allen gefallen sollte, wenn es sowas mal gibt irgendwann in der Filmgeschichte, dann ist das nicht schlimm, aber das darf nicht primär das Ziel sein. Ich glaube, wenn man versucht, etwas zu machen, was einfach möglichst vielen gefällt, dann macht man vielleicht am Ende nur ein Produkt. Und ein Produkt ist was anderes als eine lebendige künstlerische Arbeit.
Wie ist das eigentlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen Sie arbeiten? Welche Rolle spielt für die das Publikum? Reden Sie mit denen in einem Dreh oder vor einem Dreh über das Zielpublikum?
Nee. Also ich bemühe mich, so etwas zu vermeiden. Vielleicht, wenn man mal es kommt sowas, darf ja nur im Scherz irgendwie vorkommen. Ein Schauspieler sollte nicht ins Publikum denken, ein Schauspieler sollte an sein Gegenüber denken, mit dem er gerade spielt. Man sollte sozusagen den Schauspieler so gut wie es geht schützen vor jeglichen Erwartungen von außen, damit die Schauspieler und die Schauspielerinnen ins Spielen kommen. Also damit sie sozusagen im Moment von der Leichtigkeit reinkommen. Ich glaube, das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, über sein Publikum nachzudenken oder was jemand anders denken könnte oder was das alles für wahnsinnig viel Geld kostet. Insofern ist das, glaube ich, sogar ganz das Wichtigste, dass man dir von erstmal fernhält. Was wiederum nicht bedeutet, dass nicht gerade der Schauspieler sich natürlich auch unheimlich darüber freut, wenn es am Ende geklappt hat.
Das sagt der Filmemacher Jan Bonny in unserer Sommerreihe über die Kultur und ihr Publikum. Jan Bonny, wir haben es gehört, dreht seine Filme nicht in erster Linie für sein Publikum, sondern er will Filme machen, die ihm selbst gefallen. Einen völlig anderen Ansatz hatte der belgische Architekt Lucien Kroll. Ihm ging es weniger um den eigenen Geschmack, sondern vor allem um die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer seiner Architektur. Und deshalb hat er sie von Anfang an in seine Entwürfe mit einbezogen. Er hat also nicht für die Menschen entworfen und gebaut, sondern mit ihnen. Lucien Kroll ist jetzt mit 95 Jahren gestorben. Und ich habe unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau vorhin gefragt, wie genau müssen wir uns den Arbeitsprozess von Lucien Kroll vorstellen? Hat er tatsächlich Laien eingeladen, an seinen Entwürfen mitzuzeichnen?
Im Grunde genommen schon. Er hat wirklich die Leute, die vor allem die Nutzer der künftigen Gebäude sein sollten, mit dazu gebeten oder auch in großen Gruppen, gerade zu dynamischen Prozessen, integriert in den Entwurfsprozess und zwar nicht nur einzelner Gebäude, sondern wirklich auch ganzer Stadtviertel. Und das fängt eigentlich an mit dem ersten großen Hauptwerk, das ist Anfang der 70er Jahre, die Erweiterung der Medizinischen Hochschule in Leuven. Das ist damals eine Universität, die vollkommen neu gegründet wurde in Belgien und die hatte sich eben ein medizinisches Krankenhaus gebaut, was ja klassische 60er Jahre ist, eine riesige Fabrik für Gesundheit, wenn man so will. Und Lucien Kroll wurde eingeladen, das doch zu verändern. Und dort hat er dann wirklich die Studierenden gefragt, die ja dort arbeiten müssen, hauptsächlich in solchen Universitätskrankenhäusern, wie wollt ihr denn das Krankenhaus haben? Er hat die Patienten gefragt, er hat die Ärzte gefragt. Und da kam ein vollkommen anderes Krankenhaus bei raus, viel, viel kleinteiliger, nicht so formstreng, wenn man so will, mit ganz unterschiedlichen Materialien auch, mit ganz unterschiedlichen Raumformen, Raumhöhen etc. Das heißt, das war damals eine Architektur, die, ja, das kann man gar nicht anders als eine Revolution bezeichnen, weil in den 60er und 70er Jahren war ganz klar, der Architekt, die Architektin, es gab auch einige Architektinnen, die sind zuständig dafür, wie die Welt aussehen soll. Und alle anderen haben damit zu leben.
Sie haben es gesagt, Lucien Kroll hat vor allem öffentliche Gebäude entworfen, Universitäten, Krankenhäuser. Aber seine Arbeit hat nicht immer allen Auftraggebern gefallen. Also die Universität in Leuven, die Sie angesprochen haben, da ist man damals im Streit auseinandergegangen. Sind da die Utopien Krolls an der Wirklichkeit gescheitert?
Er ist zumindest sehr oft an der Wirklichkeit gescheitert, sagen wir so, vor allem an den Auftraggebern, weil solche partizipatorischen Prozesse ja sehr kompliziert sind. Das hat er mit seiner Frau Simone entwickelt. Das gab es eine ganze Bewegung in den 1960er, 70er, 80er Jahren in den skandinavischen Ländern, in den USA, auch in der alten Bundesrepublik. Und in all diesen Gegenden, vor allem auch in den Niederlanden selbstverständlich, nicht zu vergessen direkt neben Belgien, gab es eben die Überzeugung, wir kommen nicht mehr weiter mit dieser Art von Nachkriegsmoderne, in der die Planer und die Investoren bestimmen, wo es lang geht. Wir müssen einen ganz neuen Weg gehen. Und das war natürlich für die Planer und für die Investoren eine immense Herausforderung. Deswegen hat Kroll auch nicht so wahnsinnig viel gebaut. Er hat sehr, sehr viel geplant und er hat vor allen Dingen einen riesigen Einfluss gehabt auf Studierende. Also die Leute, die bei ihm studiert haben, die waren teilweise geradezu glühende Anhänger. Das ist eine Art Glaubensgemeinschaft gewesen und auch bis heute. Und er hat deswegen zum Beispiel auch in der internationalen Bauausstellung in West-Berlin arbeiten können. Er hat ganz viele Planungsprozesse in der alten Bundesrepublik betreuen können. Immer wieder eben von diesem Gedanken geprägt, wir müssen raus aus dieser Dominanz der Planer und der Investoren.
Er hat also auch eine wichtige Rolle in Deutschland gespielt. Sie haben es gesagt. Was hat er hier entworfen? Gibt es da noch was zu sehen?
Es gibt relativ wenig zu sehen. Es sind einige verstreute Projekte, vor allem auch öffentliche Bauten, ganz viele Wohnungsbauten. Aber mit das größte und wichtigste Projekt, das war in Berlin-Marzahn. Und zwar nach 1990. Marzahn ist die größte und wichtigste Plattenbausiedlung der DDR gewesen, mit einem sehr großen, auch gestalterischen Aufwand entwickelt, aber eben doch eine Massensiedlung. Und dort wurde Lucien Kroll gefragt, wie kannst du dir vorstellen, dass das neu geplant wird? Wie kann man mit dieser großen Siedlung umgehen? Und Kroll hat eben ein völlig anderes Modell entwickelt, hat gesagt, wir müssen die großen Bauten zwar reduzieren, sie müssen runter, aber wir benutzen die Platten, die wir dabei gewinnen, zum Bau von neuen Häusern. Wir machen viel kleinteiligere Umgebungen. Wir machen auch Grundrisse, die nicht einfach nur quadratisch praktisch gut sind, sondern auch mal ein bisschen verwinkelt sind. So wie sich die Bewohner das vorstellen, wie die Bewohner auch mal irgendwo eine Veranda haben wollen. Das ist nicht alles strenge Architektur im Sinne von schöner Architektur. Da kommen teilweise ziemlich seltsame Fassaden bei raus. Aus der Sicht einer klassischen Architektur gesehen, aber es ist eben eine sehr spannende Architektur. Und gerade Marzahn, das zeigt eine ganz, gerade kurz vor seinem Geburtstag, 95. Geburtstag eröffnete Ausstellung, zeigt eben toll, da ist wirklich etwas entstanden, was bis heute eine Aussage haben könnte, weil dort wurde über Ökologie nachgedacht, über Nachhaltigkeit, über Energie, über diese ganzen Themen, die wir die letzten 30 Jahre weggeschoben haben, weil wir geglaubt haben, wir haben auf ewig Energie.
Nikolaus Bernau über den verstorbenen belgischen Architekten Lucien Kroll, ein Pionier der partizipativen und der nachhaltigen Architektur. Und in den Kulturnachrichten mit Jörg Biesler gibt es heute mal etwas andere Schlagzeilen von der Documenta.
Zwei regierungskritische Künstler aus Kuba haben Angst vor einer Zwangsausbürgerung und haben deswegen kurzfristig ihre Teilnahme bei der Documenta 15 abgesagt. Der Schauspieler Daniel Triana und der Schriftsteller Amaury Pacheco sind nach einem Bericht des Portals Diario de Cuba in ihrem Heimatland geblieben. Daniel Triana schrieb in sozialen Netzwerken, er habe nur ein One-Way-Ticket, wenn er reisen wolle, weil er ein anderes politisches System für sein Land wolle und deswegen kriminalisiert werde. Er wäre gern mit dem Persephone-Teatro nach Kassel gekommen, um dort das unabhängige kubanische Theater zu vertreten, aber die Staatssicherheit habe ihn wissen lassen, dass er im Land nicht mehr erwünscht sei. Ähnlich hatte sich zuvor der Schriftsteller Amaury Pacheco geäußert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich bei einer Reise nach Deutschland nicht nach Kuba zurücklassen, ist sehr groß, schrieb das Mitglied der regierungskritischen Künstlerbewegung San Isidro auf Facebook. Pacheco war laut eigenen Angaben vom Hannah-Arendt-Institut Insta unter der Leitung der kubanischen Künstlerin Tanja Bruguera zur Documenta 15 eingeladen worden. Aber die Debatte über den Umgang mit Antisemitismus auf der Documenta, die bleibt auch lebendig. Benjamin Graumann von der jüdischen Gemeinde Frankfurt reagierte auf jüngste Äußerungen von Interimsgeschäftsführer Alexander Fahrenholz hier in Kultur heute. Wer trotz der antisemitischen Vorfälle weiter davon spreche, dass die Stimmung auf der Documenta gut sei und die Ausstellung auf einem guten Kurs, der leide, so Benjamin Graumann, offensichtlich unter Realitätsverlust. Das mache ihn fassungslos. Auch in Berlin wird gestritten darüber, was Kunst darf und wann es keine Kunst mehr ist. Irakische Künstlerinnen und Künstler protestieren gegen die Ausstellung von modifizierten Fotografien aus dem US-Foltergefängnis Abu Ghraib bei der Berlin-Biennale. Die während des Irakkriegs von US-Soldaten gemachten Aufnahmen sind Kern einer Installation des Künstlers Jean-Jacques Lebel. Sie werden im Museum Hamburger Bahnhof gezeigt. Ein offener Brief, initiiert von der irakischen Künstlerin Ricin Sahakian, kritisiert das scharf. Die Bilder seien retraumatisierend für Irakerinnen und Iraker. Die Kuratoren hätten zuvor unbedingt die Zustimmung der auf den Fotos gezeigten Opfer amerikanischer Folter um Erlaubnis bitten müssen. In Leipzig wird auch gestritten um die Neubesetzung der Professur für Buchwissenschaften. Nach Recherchen des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels droht dem seltenen Studiengang in der traditionsreichen Bücherstadt das Aus. Hintergrund ist die geplante Neubesetzung der Stelle mit einem Forscher, dessen Schwerpunkte auf Fernsehen und digitalen Medien liegen. Das wäre eine inhaltliche Umdefinierung des Studiengangs, der sich originär mit Geschichte, Ökonomie und Theorie des Buches sowie Buchhandels- und Verlagsforschung befasst. Der Büchermarkt beschäftigt sich morgen mit der Buchwissenschaft in Leipzig um 16:10 Uhr im Deutschlandfunk.
Die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler. Danke und damit verabschieden wir uns. Nach uns hören Sie die Nachrichten und ab 6:10 die Informationen am Abend. Ich bin Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.